Herzlich willkommen beim Visora-Podcast. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für smarte Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Benedikt, Dennis und Dominik von der Visora sprechen für euch miteinander über wichtige Versicherungs- und Finanzthemen. Sie liefern euch Plan A, damit ihr Plan B nicht braucht. Los geht's mit der neuen Folge und euch viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Visora-Podcasts Werte hören, Werte sichern. Heute spreche ich mit Dennis über das Thema Grundlagen für den Finanz- und Vermögensaufbau. Wie sollte man starten? Was ist zu bedenken? Und warum ist es wichtig, einen wirklich konkreten Plan zu haben und diesen auch zu verfolgen und schriftlich festzuhalten? Starten wir los. Dennis, warum ist es denn so wichtig, die eigenen Finanzen überhaupt einmal schwarz auf weiß zu betrachten und einen konkreten schriftlichen Plan dahinter zu haben?
Hi Benedikt. Eigentlich ist es relativ einfach, denn nur wenn ich wirklich verstehe, wo mein Geld bleibt, kann ich dementsprechend auch handeln. Viele Menschen wissen ungefähr, was sie verdienen, aber nicht, was sie am Ende des Monats übrig haben. Ohne Transparenz ist jeder Plan für Vermögensaufbau wie ein Haus ohne Fundament. Es bricht entweder sofort ein oder halt im Laufe der Zeit in sich zusammen. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist der erste und aus meiner Sicht wichtigste Schritt. Deswegen gehe ich als Makler mit meinen Mandanten auch immer den Weg, eine Risikoanalyse zu machen und nutze hierzu im Vorfeld Risikofragebögen, in denen die wichtigsten Parameter einmal abgefragt werden.
Okay, klingt plausibel. Und wie gehst du da praktisch vor, wenn man mal so eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen möchte?
Eigentlich ist es ganz einfach. Ich liste zunächst alle festen Einnahmen auf. Dazu zählen Gehalt, Kindergeld, Nebenverdienst, vielleicht Mieteinnahmen. Dann setze ich die monatlichen Fixkosten dagegen, wie zum Beispiel Miete, Strom, Versicherungen, Fitnessstudio-Beiträge, Abos. Und im Zweifel kommen dann noch weitere variable Kosten hinzu. Größter Punkt dürften die Lebensmittel sein, Freizeitgestaltung und Shopping. Hierzu kann man grundsätzlich gewissenhaft die eigenen Kontoauszüge einmal durchgehen und aufschlüsseln, wofür gibt man eigentlich sein Geld aus. Der Vorteil, die Zahlen lügen nicht und es wird einem schwerfallen, sich selber etwas vorzumachen. Am Ende steht dann die Frage, wie viel bleibt übrig? Dieses freie Kapital kann ein Baustein für Rücklagen und Investment sein.
Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, die Zahlen lügen nicht, die Kontoauszüge auch nicht. Aber es gibt ja auch diese kleinen alltäglichen Dinge, die viele Menschen oft unterschätzen. Ja, gibt es da auch hilfreiche Möglichkeiten für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, wie sie da besser hinschauen können?
Ja, absolut. Also ich empfehle immer für gleich mehrere Monate jede Ausgabe zu tracken. Ob man das nun mit einer App macht oder auch einfach mit Stift oder Papier. Da merkt man schnell, wie stark Kleinigkeiten ins Gewicht fallen. Dreimal Kaffee to go in der Woche klingt erstmal sehr harmlos, kann aber im Jahr auch mehrere hundert Euro ausmachen. Wichtig ist, dass man das Bewusstsein dafür bekommt, Prioritäten zu setzen. Grundsätzlich empfehle ich, für die eigene Kontrolle ein Haushaltsbuch zu führen und dies in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.
Okay, gut. Dann habe ich schon mal quasi einen Überblick in meinem Haushaltsbuch und auch nicht nur ein Bauchgefühl dafür, wie es aussieht, sondern schwarz auf weiß die Zahlen, die ich habe. Wie sieht es dann aus, mit meinen Finanzen auch verantwortungsbewusst umgehen zu können, handeln zu können und, ich sag mal, auf Notfälle vorbereitet sein? Ich sag mal, der berühmte Notgroschen, von dem wir öfters in der Beratung auch sprechen. Was bedeutet das eigentlich wirklich, Notgroschen? Und wie hoch sollte er denn sein?
Also der Notgroschen ist das finanzielle Sicherheitsnetz, was man haben sollte. Es deckt unvorhersehbare Ausgaben ab, wie zum Beispiel eine Autoreparatur oder falls eine neue Waschmaschine besorgt werden muss. Ich empfehle in der Regel 3 bis 6 Monats Nettogehälter auf einem einfachen Tagesgeldkonto zu parken. So komme ich im Ernstfall nicht in die Versuchung, Geld aus Investments herauszuziehen und komme sehr flexibel an das Geld, wenn ich dieses benötige. Im Grunde kann es auch dazu dienen, Eigenkapital aufzubauen für weitreichende Investments, wie zum Beispiel Immobilien.
Okay, dann bin ich damit erstmal grundsolide aufgestellt. Aber das ist ja, ich sag mal, der Anfang der Reise. wie oft sollte ich dann auf dem Weg meinen Kurs überprüfen und die eigene Finanzsituation vielleicht auch mal wieder in Frage stellen oder das Ganze nochmal durchlaufen?
Aus meiner Erfahrung heraus ist es bisher ganz gut gewesen, dies mindestens einmal im Jahr zu machen. Am besten immer zum Jahresbeginn. Wie haben sich meine Einnahmen verändert? Gibt es neue Fixkosten? Habe ich unnötige Ausgaben, die ich eventuell streichen kann? So bleibt die Finanzplanung dynamisch und aktuell. Und ich kann halt entsprechend planen für die Zukunft. Welche Ausgaben lassen sich nicht vermeiden und müssen mitbedacht werden, damit in Zukunft kein finanzielles Loch entsteht und die gesamte vorherige Planung wieder einreißen lässt?
Okay, Dennis, du sagst ja grundsätzlich immer, Finanzplanung und Risikoplanung, / Risikoabsicherung gehen Hand in Hand. Warum ist denn auch die Risikoabsicherung so ein zentraler Bestandteil einer vernünftigen Finanzplanung?
Naja, eigentlich ist es ganz einfach, denn ohne Absicherung wird der Vermögensaufbau im Ernstfall sofort zusammenbrechen. Benedikt, stell dir einmal vor, du sparst jahrelang, wirst dann berufsunfähig und musst plötzlich von deinem Ersparten leben. Das zerstört jede Strategie. Darum gilt, erst Schutz, dann Rendite. Ich empfehle immer in der folgenden Reihenfolge ein Finanz- und Investmentkonzept aufzustellen. Punkt Nummer 1, Risikoabsicherung. Punkt Nummer 2, Basisaufbau der Altersversorgung. Und Punkt Nummer 3, freier Vermögensaufbau. Sofern es dann mal dazu kommt, dass man aufgrund von Krankheit oder Arbeitslosigkeit mal einen finanziellen Engpass erleiden sollte, so würde man die monatlichen Ausgaben in umgekehrter Reihenfolge runterschrauben, bis die gesamte Situation sich wieder verbessert hat.
Okay, dann würde man diesen Weg so gehen, wie du ihn beschrieben hast, sofern natürlich man nicht vielleicht schon passende Risikoabsicherung getroffen hat, die dann in die Bresche springen könnte, wie du es ja eigentlich vorschlägst. Genau. Welche Versicherungen wären hier, ich sag mal so, absolute Minimum-Must-Haves, wenn man nur das Nötigste an Versicherungen haben möchte, sich bloß nicht überversichern möchte und eigentlich Finanzen und Rendite für einen im absoluten Fokus stehen?
Kann ich einmal aufzählen. Erstens, an Nummer 1 ist es ganz klar die private Haftpflichtversicherung, die schützt, wenn ich anderen einen Schaden zufüge. Ist sehr, sehr kostengünstig und der Effekt im Leistungsfall ist enorm. Direkt an zweiter Stelle ist die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie sichert dein Einkommen ab, wenn man seinen Beruf zu mindestens 50% nicht mehr ausüben kann. An dritter Stelle ist aber auch eine Pflichtversicherung, ist die Krankenversicherung. Auch ohne die geht gar nichts. Je nach Situation kann man noch über sinnvolle Zusatzbausteine nachdenken, aber ich denke, das sind erstmal so die 2, 3 wichtigsten Versicherungen, die man im Bereich der Risikoabsicherung in seinem Portfolio haben sollte.
Okay, und ich sag mal, für die versicherungsaversen Leute da draußen letztlich, gibt es denn auch Versicherungen, die wir hier und da auch mal antreffen, die absolut nicht sinnvoll sind?
Ja, definitiv. Es gibt viele Policen, wo man sagen könnte, ist nice to have, aber es sichert dir jetzt nicht den Lebensstandard ab. Wenn du beispielsweise eine Handyversicherung hast oder auch manchmal diese überteuerten Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr. Wichtig ist aus meiner Sicht nur Risiken absichern, die mich wirklich finanziell ruinieren könnten. Alles andere kann man abwägen und ist in dem Sinne ein Luxusgut.
Okay, damit hast du uns jetzt da schon mal letztlich gezeigt, wie Risikoabsicherung mit Vermögensaufbau zusammenhängt. Vielleicht sollten wir den Punkt nochmal kurz aus deiner Sicht zusammenfassen.
Ja, man kann es eigentlich so sehen. Risikoabsicherung ist die absolute Grundlage, auf der ich Vermögen aufbaue. Wenn ich gegen die großen existenziellen Risiken geschützt bin, kann ich mit Ruhe und vor allem Konstanz investieren. Ohne diesen Schutz ist mein Vermögensaufbau wie ein Kartenhaus. Ein einziger Schicksalsschlag kann ihn zum Einsturz bringen. Und das möchte halt keiner, wenn er anfängt zu investieren.
Sehr schön. Von der Theorie vielleicht in die Praxis. Kannst du mal ad hoc irgendwie so ein Beispiel nennen, wo vielleicht fehlende Absicherung den Vermögensaufbau zunichte macht oder in deiner Beratungspraxis vielleicht auch schon mal zunichte gemacht hat?
Klar, ich kann da mal einen Klassiker nennen. Ist natürlich jetzt aufgrund des Podcast-Formats auch zusammengefasst. Aber hier einmal ein Beispiel. Jemand spart über Jahre 30.000 Euro in ETFs. Dann kommt ein Unfall, er kann nicht mehr voll arbeiten und hat aber keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Plötzlich muss er von seinem Ersparten leben Und nach spätestens 2 Jahren ist eigentlich alles aufgebraucht. Mit der richtigen Absicherung wäre das nicht passiert und die Investments hätten in Ruhe weiterarbeiten können. Ein weiteres Beispiel, was mir heutzutage oft begegnet, ist, dass man sich selbst einfach mit ETFs um die Altersvorsorge kümmern möchte. Grundsätzlich trenne ich die Begriffe Rentenliquidität und Vermögensaufbau, aber hierzu gern mal eine eigene Podcast-Folge. Vor allem junge Leute gehen davon aus, dass sie mit geringen Beiträgen ihre Altersvorsorge über ETFs selbst aufbauen können. Dies ist aber leider ein Trugschluss. Lassen wir gerne die steuerlichen Nachteile einmal aus der Betrachtung außen vor. Das Kapital des Depots muss im Rentenalter so viel Geld enthalten, dass es bis zum Tod ausreicht. Wenn jedoch der Markt crasht und man in der Zeit nicht rechtzeitig reagiert, kann es gut sein, dass ein Großteil des Depotwertes für den Moment vernichtet ist, wenn man diesen am allernötigsten braucht. Und letztendlich gibt es noch den Faktor Mensch. Damit meine ich, dass in Krisenzeiten am Markt die meisten Menschen aus Angst ihre Anteile mit Verlust verkaufen und somit das Prinzip hin und her macht Tasche leer herrscht. Dies ist sehr nachteilig für den eigenen Vermögensaufbau.
Alles klar. Gut, danke für das Beispiel. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, aber vielleicht nochmal ganz konkret auf den Beginner in den Bereichen Finanzplanung, Finanzaufbau, Vermögensaufbau. Wie soll jetzt wirklich ein Start aussehen, wenn ich ganz neu im Spiel bin?
Kurz zusammengefasst und ganz klar in folgender Reihenfolge. Erst die Risikoabsicherung, dann Basisaufbau, Altersvorsorge, dann Investments. Wenn die Basis steht, kann ich monatlich Geld in den Vermögensaufbau stecken, egal ob kleine oder große Beträge. Wichtig ist die Regelmäßigkeit.
Dennis, wir haben jetzt ein paar Beispielen und deine Erläuterung und ähnliches auch schon häufiger irgendwie, ja, dieses Schlagwort, manchmal, ich würde schon fast sagen Buzzword mittlerweile, ETF gehört. Was macht denn ETFs für Einsteiger oder generell, sag ich mal, für Anleger so interessant?
ETFs sind für viele die einfachste Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Sie sind kostengünstig, transparent und bieten breite Streuung. Statt einzelne Aktien herauszupicken, investiere ich monatlich in hunderte oder sogar tausende Unternehmen, Branchen. Damit reduziere ich mein Risiko und profitiere vom weltweiten Wachstum zu einer geringen Kostenstruktur. Jedoch sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass diese ETFs nicht aktiv gemanagt sind, deswegen sind sie so günstig, und im Grunde nur die Entwicklung eines Index nachbilden. Auch in der Auswahl gibt es mittlerweile viele Tausende und man muss sich intensiver damit beschäftigen oder halt externen Rat einholen, um in seinem Portfolio wirklich das zu haben, was man auch haben möchte.
Okay, gut. Das heißt, einfach viel Risiko rausnehmen durch breite Streuung, aber halt auch nicht zwingend immer bei jedem Hype passend dabei oder raus zu sein. Okay, habe ich verstanden. Was ja auch oft im Vermögensaufbau genannt wird, ist ja das Thema Immobilien. Ist ja mittlerweile auch tatsächlich auch in den sozialen Medien total das Trendthema. Jeder braucht irgendwie Immobilien und passives Einkommen und finanziell voll frei sein. Was würdest du sagen? Welche Rolle spielen Immobilien im Vermögensaufbau?
Aus meiner Sicht ist es so, dass Immobilien ein wichtiger Baustein sein können, aber nicht für jeden geeignet sind. Sie erfordern in der Regel viel Kapital, sind wenig flexibel und binden ein und das eigene Kapital langfristig. Für manche sind sie ein solides Standbein, für andere aber eher ein Klumpenrisiko. Man sollte Immobilien immer im Gesamtkontext der eigenen Finanzen betrachten.
Okay. Und wenn ich jetzt diesen Überschuss, ich habe diese Einnahmen-Ausgabenrechnung gemacht, ich habe das für mich getrackt, festgehalten und habe jetzt mein frei verfügbares Kapital oder weiß, womit ich planen soll. Wie sollte ich mein frei verfügbares Kapital dann idealerweise aufteilen?
Zu Beginn fließt der größte Teil in den Notgroschen, damit diese erstmal aufgebaut werden kann. Man sollte aber auch schon von Anfang an sein Risiko der Berufsunfähigkeit abgesichert haben. Anschließend kann der Start der Rentenvorsorge erfolgen und vernünftig kalkuliert monatlich bespart werden. Im Laufe der Zeit kann ich dann meine Investments hochfahren, zum Beispiel 50% in den Aktienmarkt, 20% für größere Ziele wie Immobilie und 30% flexibel für Sonderprojekte. Aber das ist individuell und hängt von den eigenen Zielen ab. Ganz wichtiger Faktor ist, dass Vermögensaufbau und Finanzstrategie kein Sprint ist, sondern wirklich als Marathon betrachtet werden muss.
Okay, kannst du das mal vielleicht mit einem konkreten Zahlenbeispiel ausschmücken? Dann wird es vielleicht greifbarer, also damit es jeder auch versteht.
Ja klar, machen wir es einfach ganz einfach. Nehmen wir jemanden mit 2.500 Euro netto. Fixkosten sowie variable Kosten liegen dann vielleicht bei 1.800 Euro und es bleiben 700 Euro frei. Zuerst geht das Geld in den Notgroschen, sagen wir mal 300 Euro monatlich, bis das jeweilige Ziel erreicht ist. Zeitgleich können dann schon 200 Euro in eine freie Fondsrentenversicherung wandern, um schon mal die erste Basis einer lebenslangen Altersliquidität zu schaffen. Den Rest kann man dann schon parallel in einen ETF-Sparplan stecken. Wenn der Notgroschen voll ist, geht die volle Sparsumme in die Altersvorsorge und in die Investments. So baut man Schritt für Schritt ein stabiles Fundament für seine eigene Versorgung und seinen eigenen Vermögensaufbau.
Okay, sehr schön. Ich sag mal, das Ganze hat ja auch viel, wie du schon sagst, mit Plan, mit Strategie zu tun. Das heißt, man muss sich ja schon A, mit dem Thema beschäftigen und man muss auch irgendwo langfristig ja in die Zukunft schauen. Was genau heißt denn hier eigentlich A, langfristig und naja, wie sollte man da möglicherweise seine Investments gestalten?
Absolut. Im Grunde bedeutet es, mindestens 15 bis 20 Jahre vorauszudenken. Ich aus meiner Sicht sehe es aber so, dass ein Anlagezeitraum mindestens 30 Jahre halten sollte. Der Zinseszinseffekt wirkt erst richtig über die Zeit. Kurzfristige Schwankungen sind normal. Und diese sind auch kein Grund zur Panik. Wer langfristig investiert und diszipliniert bleibt, profitiert fast immer. Der größte Fehler ist, ständig in Panik zu verkaufen, wie schon vorhin erwähnt.
Sehr schön, Dennis. Ich würde sagen, das meiste ist gesagt. Die Leute haben, glaube ich, einen Überblick, wie man mit Vermögensaufbau starten kann oder eben halt auch seinen aktuellen Plan vielleicht nochmal hinterfragen kann. Und dass wir hier eben nicht im Sprint sind, sondern auf der Langstrecke unterwegs. Dein letzter Tipp für heute vielleicht. Was sollten die Leute so für sich mitnehmen oder sich grundsätzlich zumindest das als Zusammenfassung betrachten?
Also, wer heute bei Null anfängt, sollte nicht sofort in Panik geraten. Kleine Schritte machen den Unterschied. Es ist wichtig, erst einen Überblick zu verschaffen, dann absichern, dann investieren. Und das dann konsequent und regelmäßig. Und der größte Fehler? Ich würde sagen, sich von Werbung oder Trends treiben zu lassen, ohne die eigenen Grundlagen zu kennen. Informiere dich, hole dir am besten externen Rat dazu, weil du dort die Erfahrung einfach mitnehmen kannst. Ich denke, das sollten so die Punkte sein, die man als Tipps noch mit auf den Weg geben kann.
Danke, Dennis. Auf der Basis kann sich nun jeder, der uns hier gelauscht hat, denke ich, ein ganz gutes Bild machen und sich mit seinen Finanzüberlegungen zu beginnen, beziehungsweise irgendwo seinen bisherigen Plan etwas damit abzugleichen und ob er da auf dem richtigen oder eher falschen Weg ist. Danke auch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch weitergebracht und ihr konntet euch ein paar Punkte mitnehmen. Wie immer freuen wir uns natürlich darauf, wenn ihr, falls nicht schon geschehen, die Abo-Glocke aktiviert und dauerhaft folgt, uns möglichst viele Sterne zur Bewertung dalasst, auf allen Podcast-Playern, die ihr da draußen nutzt und natürlich die Folge selbst teilt und den Podcast auch. Das hilft uns natürlich immens bei der Reichweite. Und ja, bei persönlichen Fragen oder dem Wunsch, einen solchen Finanzplan vielleicht mal gemeinsam aufzustellen mit jemandem an der Seite, der nochmal von links oder rechts drüber schaut, dann sprecht uns gerne an und wir sind dann letztlich ja sehr gern für euch da. Und wenn ihr den Wunsch vielleicht auch nach einem konkreten Thema habt oder eine Rückfrage habt, die wir vielleicht mal hier für alle behandeln sollen, dann sendet uns diese gerne zu. Und ansonsten gilt, bis zur nächsten Folge, bleibt wie immer sicher und klug informiert.
Das war's für diese Folge vom Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Möchtet ihr mehr zu diesem Thema oder andere Themen erfahren? Dann schaut auf unsere Website, auf unsere Social Media Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, bucht euch einen kostenlosen Ersttermin oder sprecht direkt mit eurem persönlichen Berater. Alle Infos zur Folge und weitere Details zu uns findet ihr in den Shownotes sowie in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Bleibt gesund und verschwendet weder euer Geld noch eure kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!